halten sich nicht nur selber dran, sondern sie passen auch aufeinander auf. Jeder achtet drauf, ob der andere sich in dem Rahmen dessen bewegt, was er darf. Das übrigens als kleiner Seitenschlenker, das ist der eine Punkt, wo die Moral auch in der bürgerlichen Welt einen Anlass zur, da wo sie sich mal einen schlechten Ruf verdient. Ja, von Moralpredigern kann man nicht leiden. Moralwachteln, das ist mehr eine süddeutsche Wortschöpfung. Moralwachteln haben einen schlechten Ruf. Und Gutmenschen sind auch solche, die, da merkt man was, der selbstbewusste, rechtschaffene Mensch weiß selber, was gut ist. Und er will sich's nicht dauernd von wem anders sagen lassen. Und damit sind wir schon bei der zweiten Hälfte der Versubjektivierung, Versubjektivierung 2. Man macht das sich zu eigen, die Maßstäbe. Man unterwirft sich ihnen nicht einfach. Man ist nicht einfach der, der den Maßstäben gehorcht, die von außen einem auferlegt werden. Sondern, Versubjektivierung 2, man ist selber der Richter. Man weiß das Richtige in seinem Innern. Was richtig ist, weiß ich selber. Ja, das ist der Übergang vom rechtlichen Dasein zum Gewissen. Ich billige die Maßstäbe, aber dadurch, dass ich sie billige, mache ich mich selber zu dem, der sagt, wann ihr Anwendung vorliegt und wann eine Verletzung vorliegt. Versubjektivierung 2 hat jetzt das, was er vorhin auch eingeklagt hat, das wird eine Trennung vom positiven Recht. Es ist dann nicht mehr dasselbe, sondern es ist erst einmal das individuelle Gutdünken. Es ist das persönliche Meinen, wie man das Subsumieren der einzelnen Handlungen unter die Maximen, die man billigt, jeweils vornimmt, und wo man Verletzung sieht und wo man, Compliance sieht. Es ist die andere Seite der Unterwerfung, es ist die Seite der freien Unterwerfung. Die Bürger in der kapitalistischen Gesellschaft sind moralisch autonom. Sie sind nicht nur die, die einem Gesetz gehorchen, das ihnen aufgedrückt wird, sondern sie sind dadurch, dass sie sich zu eigen machen und dadurch, dass sie dann in ihrem Innern wissen, was richtig ist, sind sie frei und sind selber die, die den Richter über alle anderen spielen. Bei diesem Formalismus allerdings, bei dem Formalismus, ich übernehme es, mache es mir zu eigen und messe dann selber, bei dem Formalismus bleibt es nicht. Das Zeug, was übernommen wird, die Rechtsordnung, die Prinzipien der Gesellschaft, die übernommen werden, die werden auch dem Inhalt nach verändert, durch die Übernahme. Die Ordnung, die ich einsehe, also man verändert das Recht, das man übernimmt, von einer äußerlich gesetzten, mit gewaltgültigen Normen, die vorschreibt, erlaubt und beschränkt. Man verwandelt es zu einer vernünftigen Maxime. Einer, die man einsehen kann. Einer, die dann aber auch die Bedeutung kriegt, sie ist nicht nur gegen mich, sondern sie ist eine, zu der kann ich Ja sagen, sie ist für mich da. Man akzeptiert die Schranken und das System von Schranken und Erlaubnissen. Man akzeptiert das, weil man es als für mich gut auffasst. Wie kommt man da hin? Nicht dadurch, oder das ist die lässliche Seite, dass man in der Schule gesagt kriegt, was gut ist. Ob man sich das dann merkt oder ob man es vergisst, ob man es annimmt oder lässt, das ist nicht der Witz. Der Witz ist, es ist die Praxis des Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft. Menschen werden reingestellt in diese Verhältnisse und dadurch vom Recht als Eigentümer definiert. Als Eigentümer definiert, das soll heißen, ob du viel besitzt oder wenig besitzt, das ist gleichgültig. Im Prinzip bist du ein Eigentümer, nämlich einer, der über sich selber verfügen darf, der seinen eigenen Egoismus in Sachen Gelderwerb verfolgen darf, aber auch verfolgen muss. Die Rechtsordnung erzwingt das Interesse, dass der Einzelne ein Interesse am Gelderwerb hat. Einfach weil man in die Verhältnisse gestellt ist und gar nicht anders kann. Weil man für sich selber sorgen muss, sehen muss, wo man bleibt. Deswegen ist es dann auch eines jeden erzwungenes Interesse, aber wirklich Interesse, sich Geld zu beschaffen. Wer das tut, setzt sein Eigentum ein. Der eine hat Eigentum, der setzt es ein, indem er eine Fabrik baut und Arbeit gibt. Der andere hat kein Eigentum, der setzt sich selber ein und erwirbt Geld durch Dienste für andere. Und beide lernen, wenn sie das treiben eines, dass das Gesetz sie nicht nur berechtigt, sondern dass die Beschränkung des Gesetzes für sie auch nützlich und nötig ist, nämlich in Bezug auf die anderen. Sie hängen beim Eigentumserwerb davon ab, dass andere sich an die Schranken halten, die das Recht ihnen auferlegt, dass andere das Eigentum des einen respektieren. Das braucht der eine. Und deswegen lernt er das Gesetz schätzen. Das, was ihm gegenüber als Zwang auftritt, erkennt er als, das ist die Bedingung der Existenz, in Wahrheit erkennt er es, in Wahrheit ist es die Bedingung der Existenz, die er führen muss, die ihm nämlich auch aufgezwungen ist. Will er sie führen, weil er dieses erzwungene Interesse zu dem Seinen macht, erkennt er das Recht als die Bedingung dessen, dass er kann, was er will. Und dann lässt er sich die Schranken gegen sich selber gefallen, weil er die Schranken gegen die anderen nötig hat. Dann hat das Recht aber auch für ihn eine neue Bedeutung gekriegt, nämlich von der erzwungenen Bedingung der Existenz des Einzelnen in bürgerlichen Verhältnissen. Von der erzwungenen Bedingung der äußeren verordneten Welt wird es umgedeutet zum, das ist ein Mittel für mich, ein Mittel für meinen Erfolg. Jetzt kriegt die Schranke den Charakter, das ist ein Mittel. Und da erst, und nur in dieser Form, und auch nur, weil man das tut, übernimmt man die Prinzipien. Das ist eine schöne Dialektik. Erst sind die Verhältnisse, die treten dir als existierende Welt mit ihrer Gewalt und Macht gegenüber. Wenn sie nicht gerade neu eingerichtet wird, wie man es in den ganzen Oststaaten erlebt hat, dann erlebt es halt der Einzelne als junger Mensch, dass er in diese Welt gestellt wird und damit zurechtkommen muss. Da ist die Welt mit ihren Regeln und mit ihrer Gewalt, mit der gewaltbewährten Geltung des Rechts, tritt dir als Objektiv und Zwang gegenüber. Dann machst du dir das zu eigen, dass du Geld verdienen musst. Oder weil du Geld verdienen musst, machst du dir es zu eigen und dann willst du Geld verdienen. Und wenn du Geld verdienen willst, dann lernst du das Recht schätzen nach der einen Seite hin, dass es eine Ermächtigung für dich ist. Das Recht erlaubt dir, mit deinen Pfunden zu wuchern, die Abhängigkeit anderer von dem, was du zu bieten hast, auszureizen. Das ist die Seite der Ermächtigung des Rechts. Die Schranken, die damit verbunden sind, die willst du eigentlich, was dich betrifft, eher nicht. Also, dass du dich als Arbeiter bewerben kannst und bei einem Unternehmer antreten kannst, um Geld zu verdienen, das willst du dann schon. Dass du dann auch alle Pflichten des Arbeitsvertrags übernehmen musst und der Staat der Notar ist und darauf aufpasst, ob du es auch tust, das willst du eigentlich nicht so übermäßig. Aber, dass der Arbeitgeber sich seinerseits an die Grenzen des Rechts hält, dass er bei dem, wie er dich benutzt, sich an die Schranken hält, die das Recht ihm auferlegt. Dass man den Menschen halt nicht 100 Stunden in der Woche, sondern bloß, im Augenblick glaube ich gilt 48, benutzen darf, vom Recht her. Naja, das ist eine Schranke, da bist du schon scharf drauf als Geld verdienen. So, und dann lässt du dir die Schranken gegen dich gefallen, weil du den Nutzen der Schranken gegen andere schätzt. Das ist die Überlegung.
Ja, ich habe noch eine Frage an der Frage, ist das eigentlich von dem, was ich so verlogen habe? Also Moral, diese Ableitung, dieser Schwachschaftsbeschäftigung eines, dann die nochmalige Verinnerlichung als Gewissen. Aber unter diesen Verhältnissen, das subjektive Einstellung erzeugt worden ist. Das heißt, ich mache ja auch da eine Zuordnung zu dem, was in dieser Gesellschaft passiert. Wir haben ein Recht und wir haben das subjektive Recht und ordnen dann zu lassen und so weiter die jeweiligen subjektiven Einstellungen. Das ist jeder Frau gar keine Stelle.
So mit so Reflexionsbestimmungen, wie unterscheidest du dich jetzt von den Soziologen? Man könnte ja eigentlich sagen, ist mir jetzt gleichgültig. Es wäre auch keine Schande, angenommen die Soziologen sagen, in dem Sinn dasselbe, hätte ich nichts gegen sie. Bis jetzt, bis hierher.
Ja. Aber gut, vom Inhalt her, ist es doch dann nicht ganz klar, der Inhalt, der reingesteckt wird, der Wirtschaftsprüfungsstatus 1 reingesteckt wird, das 2 ist ja nur noch eine Verinnerlichung dessen, ob man dann da überlegt oder anders, ist ja nur noch mal eine Verinnerlichung dessen, was derselbe Inhalt ist. Und damit bekommt man nicht das, was Moral kennzeichnet, wenn wir das in anderen Begriffen formulieren, Orientierung an Vernunft, allgemeinen vernünftigen Prinzipien, Beurteilung, Reflexion der Zwecke und so weiter, das kommt ja an der Stelle gar nicht raus, sondern es sind auch Maßstäbe des bürgerlichen Rechts, die dann doch mal zum Gewissen gemacht werden.
Ja, ich möchte aber schon daran erinnern, ich hab schon noch was anderes behauptet. Und da steckt auch dieser Übergang in die Vorstellung einer guten Ordnung drin. Nämlich, das wirkliche Recht wird nicht bloß angenommen im Sinn von, man speichert es ein und dann ist es drin. Sondern ich mache es zu dem meinem und halte es dann auch für ein Mittel für mich. Ich halte es für ein Versprechen an mich, dass meine Anliegen jetzt auch ihren Platz haben. Die Einebnung ist zu, die Parteinahme für den Kapitalismus wäre doch auch das quasi passive Einspeichern. Wenn man das einfach annimmt und sagt, ja, jetzt gut, ich akzeptiere das. Ich wollte sagen, durch dieses Akzeptieren macht man die Sache zu was anderem. Nämlich durchaus zu dem, was jetzt dann als dann auch näher an diese Vorstellung des Moralischen kommt, nämlich die Idee einer guten Ordnung, die Idee guter Schranken. Das, gut, mehr will ich gar noch nicht sagen, weil dann komme ich ja später noch drauf zu sprechen. Nicht nur später, sondern praktisch gleich. Ehe ich jetzt darauf zu sprechen komme, was die Idee der guten Ordnung ist, will ich bloß noch eins vorwegschieben. Was wir jetzt gehabt haben, das ist der Übergang von Recht, also wir hatten von Recht zu Moral oder jetzt auch von Recht zu Gerechtigkeit. Recht ist dieses äußere Positive, das steht in einem Gesetzbuch und gilt mit Gewalt. Gerechtigkeit, das ist die Vorstellung des billigungswürdigen Rechts. Das ist die Vorstellung der Ordnung, in der auch mein Anliegen und das gerechte Anliegen jedes anderen seinen Platz gekriegt hat. Da kriegt die Schranke, die das Recht gegen den Willen der Leute ist, kriegt die positive Bedeutung, es ist das Mittel, es ist die Garantie dafür, dass jeder zu dem Seinen kommt. Da sind wir übrigens schon bei einem Idealismus. Das wirkliche Recht erteilt Lizenzen und Grenzen der Lizenzen und setzt damit die mächtigen Interessen in Kraft. Das Recht ist Ermächtigung. Und es weist den ohnmächtigen Interessen ihre Stellung zu und auch formell als Lizenz und Grenze. Aber eine Erfolgsgarantie gibt es Recht weder den Unternehmern noch den Arbeitern. Das Recht ist bloß die Gewaltordnung, in der die sich dann bemühen. Und es ist der Inhalt der Ökonomie, der dazu führt, dass die einen mit einer ziemlichen Sicherheit Erfolg haben und die anderen mit großer Sicherheit einen lebenslangen Misserfolg haben. Wenn ich jetzt das akzeptiert zu dem meinen mache, dann mache ich das mit der Umdeutung, das wäre ein Institut der Garantie auch meines, allerdings gerechten, nicht maßlosen, sondern gerechten Erfolgs. Da habe ich dem Ding schon eine ganz andere Wendung gegeben und ich glaube nicht, dass in dem Sinn Soziologen sich Gedanken über das machen. Also ich glaube, das ist nicht das, was die treiben. Die sagen, erst steht der Mensch wie der ungesellschaftliche Wicht da und dann wird er sozialisiert und erst war er draußen und dann ist er drin. Und das ist ein formalistischeres, ein abstrakteres Denken, als das mir vorschwebt, wenn ich das so aufziehe.